Hallo und herzlich willkommen zu Folge 166 des Fusecasts. Heute ausnahmsweise oder naja, auf jeden Fall nur mit mir, Dennis. Hallo, guten Tag. Und der Esel nennt sich selbst zuerst, herrlich. Und Isa. Hallo, Isa.
Hallo.
Genau. Andi ist heute leider nicht dabei, weil es zeitlich und nicht passt und private Verpflichtungen. Aber das ist okay, Andi. Ne? Also das ist der erste Strike, sag ich mal, wenn du das hier hörst. Nein, Quatsch. Es ist, wir machen das ja alles hier aus Spaß und Freude. Und wenn da mal einer nicht kann, dann ist das halt so. Das wird uns beiden bestimmt auch irgendwann mal passieren. Deswegen, ja, machen wir uns, und wir haben ja auch Erfahrung zu zweit, oder Isa?
Ja, wir kennen das ja schon.
Genau, wir haben das ja schon ein oder zwei oder dreimal gemacht, oder 166 Mal.
Nicht ganz.
Ja, wie geht's dir denn?
Ja, bisschen müde. Bahnfahren ist im Moment so anstrengend. Alles Baustelle, Umleitung, Verspätungen.
Schlimm. Ja, da kommst du nur schwer auf Konzerte wahrscheinlich, ne?
Ich muss ja nach Wuppertal immer zum Arbeiten. Das ist eher mein Problem.
Ja, okay. Ja. Ist die Bahnanbindung okay?
Normal ja, aber Wuppertal ist im Moment so abgeschnitten. Also von Köln nach Wuppertal fährt im Moment nichts.
Fährst du dann immer mit der Schwebebahn?
Nee.
What? Echt?
Nein, der Bahnhof ist so direkt am Büro.
Ach so.
Da ist okay. Nichts mit Schwebebahn.
Bist du denn schon mal Schwebebahn gefahren?
Ja.
Ja, ich nicht, siehst du?
Echt? Das ist schön. Nee.
Ja?
Ist so wie der Skytrain in Düsseldorf. Kennst du den?
Am Flughafen oder was?
Ja. Bist du da schon mal gefahren?
Den kenne ich, ja. Den bist du schon mal gefahren, tatsächlich.
Ja, ist dasselbe eigentlich.
Ich überlege gerade, ob ich nochmal sowas gefahren bin, sonst irgendwo anders, aber ich glaube nicht. Nee. Wüsste ich jetzt nicht. Ich bin in San Francisco mal mit dieser Cable Car gefahren. Das habe ich gemacht. Und in Tokio bin ich mit dieser führerlosen Bahn nach Odaiba rübergefahren. Also das ist tatsächlich, da sitzt niemand, da steigst du halt einfach ein, da ist halt sonst niemand vorne drin. Da kannst du ganz vorne sitzen, das ist cool, das macht Spaß.
Ich weiß nicht.
Nee, wenn Menschen wegrationalisiert werden. Ach, das macht alles KI, Oh.
Ja. So wie die selbstfahrenden Autos.
Ja, was ist eigentlich damit, ey? Das wurde mir versprochen und ich sitze immer noch 8 Stunden hinterm Lenkrad, wenn wir irgendwo hinfahren.
Ja, das ist auch in San Francisco, glaube ich, wo die viel damit fahren.
Ja?
Ja, mit diesen Waymo-Cars.
Okay. Naja, ich war vor 10 Jahren da. Ich habe keine Ahnung.
Ja, da warst du zu früh.
Ja, oder noch gerade rechtzeitig. Je nachdem, wie man es sieht. Oh Gott, ey. Da geht es wieder gut los. Ah ja, du warst bei Armslengths, habe ich gesehen, ne?
Ja, ist auch schon wieder 2 Wochen her, glaube ich jetzt.
Echt? Schon so lange wieder, Mann.
Und das war das späteste Konzert, glaube ich, auf dem ich jemals war. Also ich bin so dahin gefahren.
Waren das nicht auch 4 Bands oder so?
Also ja, 3 Vorbands und Armslengths. Und ich weiß nicht, ich habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie lange die spielen werden. Ich dachte so 10:30 oder so. Mhm. Man hat die Band... als ich auf dem Weg war, gepostet die Zeiten, wann wer spielt. Und dann stand da, dass die erst 10:30 anfangen. Da dachte ich so, oh.
Okay.
10:30.
In der Woche?
Nee, war am Freitag.
Ach so. Ach krass, okay.
Ja, dann haben sie bis 11:30 gespielt. Aber war gar nicht schlimm. Die Zeit ging echt schnell rum. Also, ich weiß nicht, wie du zu Armslengths stehst, aber...
ich mag die.
Ging auch, also die Zeit ist verflogen.
Wer war noch Shoreline, glaube ich? Ben Quad, ne?
Ben Quad, Shoreline und Koyo.
Ah ja, das ist doch eigentlich auch ein geiles Package, so, ne? Muss man sagen.
Also ging auch super, also war jetzt nicht irgendwie, dass man so eine halbe Stunde Umbauzeit hatte oder so und da ewig warten musste, sondern es ging so richtig so schnell, alles direkt hintereinander. Und die haben ja auch alle so Songs, die so sehr schnell nach vorne gehen und wo viel passiert um einen herum und auf der Bühne.
Naja. Hast dich also auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt, ja?
Ja.
Okay, Gebäude 9 oder wo war das?
Ja.
Okay.
Ja, da habe ich ja auch fotografiert. Das war gar nicht so einfach, ohne Barrikade.
Ja, das stimmt. Da muss man vorne rein, ne? Das ist...
Ja, das Und also da sind halt viel männliches Publikum, die alle größer und breiter sind als ich. Das ist ein bisschen Lebensgefahr.
Okay. Ja, ist eigentlich interessant, weil das ja von der Musik her ja nicht so, oder könnte man denken, ist ja jetzt nicht so ultra hartes Zeug irgendwie. Das ist, aber würdest du sagen, der Gender Gap ist groß bei so diesen Bands? Größer als, sag ich mal, Metalcore oder so? Weiß ich nicht.
Also ich glaube, im Metalcore sind mittlerweile schon ist viel weibliches Publikum, also mehr als früher, würde ich sagen. Aber so, das ist ja jetzt so Emo-Richtung. Also, keine Ahnung, ich stand vorne und da war halt auch der Moshpit und da waren natürlich die ganzen Männer. Ich weiß jetzt nicht, wie es hinten war. Also ich würde schon sagen, also da waren auch viele Frauen, aber ich glaube schon mehr Männer als Frauen.
Ich habe neulich noch bei Reddit so eine Diskussion irgendwie mitgelesen, wo dann nochmal so Leute waren so, ja, diese Flinter-Moshpits, das wäre ja voll doof und so, aber wenn ich das, ne, ist auch eine sehr unpopuläre Meinung. Es ist auch nicht meine Meinung, so, das, bevor mir irgendwelche Leute Mails schreiben, so. Aber ich las es halt und ich fand es interessant zu sehen, wie so die toxische Bubble da bei Reddit irgendwie drauf reagiert. Und ja, das war schon ganz, ganz interessant irgendwie eigentlich, so dieses, aber ja, ich meine, ich kann es immer nur aus meiner Perspektive und ich bin halt ein 2-Meter-Typ, ne? Also ich bin halt 2 Meter groß und das hat mich schon immer vor Probleme gestellt. Ich war schon immer bei Konzerten, ich bin irgendwie immer so immer weiter nach hinten gerutscht, wenn ich auf Konzerten war früher, weil ich halt immer irgendwie geguckt habe, wer steht hinter mir und dann so, ey, oh, siehst du was, bist du vor mich so, ne? Das habe ich, und irgendwann war ich so, ah, okay, so nach 8 Songs stand ich dann so ganz hinten immer. Und ja, das ist natürlich, war natürlich dann auch immer irgendwie doof. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Aber was hältst du von so Flintermoshpits?
Ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich habe es noch gar nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Also Blackout Problems machen das bei jeder Show, da weiß ich das. Aber bei anderen Bands habe ich das, glaube ich, noch nie erlebt, dass da spezifisch so ein Flintermosh-Pit geöffnet wurde. Aber eigentlich finde ich das ganz cool, weil, also ich mosch im Allgemeinen nicht, weil ich das nicht mag, rumgeschubst zu werden. Aber ich glaube, dass ich am ehesten dann noch in so einen Flinter-Moshpit gehen würde, weil ich dann weiß, okay, da ist wenigstens nicht so halt so ein, keine Ahnung, 1,80 großer, muskulöser Mann, der, wenn der einmal gegen mich springt, dann war es
Ja, die
das halt
kleinen
irgendwie mit
Typen sind die
mir.
schlimmsten.
Die kleinen, meinst du?
Ja, 1,80.
Also, für mich ist
Naja.
1,80 schon groß dann.
Ja, das war ein schlechter Scherz. Entschuldigung,
Ja,
an alle
nein, war wirklich ein
1,80 Leute.
bisschen nice.
Ja, und sorry, das war. Das ist so irgendwie, keine Ahnung. Ich bin halt schon immer so groß, also solange ich denken kann, mehr oder weniger. Und
Bist du eigentlich Moscher? Gehst du dann so mit 2 Meter auf
nee,
den Moshpit?
also ich bin ja auch alt, ne? So, also
Ja, aber so früher.
früher ja, auf jeden Fall. Früher war ich immer direkt vorne mit dabei. Also in wirklich meinen jungen Jahren, ne? So, ich sag mal, von so 16 bis Mitte 20, Ende 20 oder so, dann wurde es weniger tatsächlich. Ich kann gar nicht genau sagen, wann so das letzte Konzert war, wo ich so im Moshpit war. Das wüsste ich jetzt gar nicht irgendwie. Also das war so ein fließender Übergang, dass ich das für mich gar nicht mehr. Nee, könnte ich tatsächlich nicht sagen. Interessant. Da habe ich überhaupt nicht drüber nach, also lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ich weiß noch, früher bin ich wirklich irgendwie aus diesen Konzerten raus und war pitschnass irgendwie so, ne? Einer von denen irgendwie. Aber ich habe immer mein T-Shirt angelassen, schon in den 90ern, als das noch überhaupt kein Thema war, weil ich das schon immer eklig fand, wenn du irgendwie dann so gegen so einen kompletten nass verschwitzten Rücken gedrückt wurdest.
Das
Ah, nee.
Schlimmste, ich glaube, das Schlimmste sind die Typen, die sich ausziehen und dann stage-diven.
Oh ja. Ja, vor allem, du bist halt, du musst ja, also das ist auch, ist einfach nicht schlau, glaube ich, ne? Weil du bist ja so glitschig. Das ist schwierig, dich oben zu halten, Junge. So, nur mal so als Info. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ja. Nee, aber genau, ja, irgendwann hat das aufgehört, so, ne? Und dann kam aber auch, das glaube ich, hat ungefähr so da aufgehört, wo ich dann selber in der Band war und wo man dann auf der Bühne irgendwie rumgehampelt ist. Und das war dann so, dann musste man, also es war halt irgendwie auch komisch, weil man es dann ja auf einer Bühne gemacht hat und gesehen wurde dabei irgendwie so, ne? Oder so angeguckt. Und aber irgendwann fühlte sich das halt auch normal an. I don't know, ey. Nee, aber ich kann es echt nicht sagen, wann der Punkt kam, wo es aufgehört hat. Also ich würde nicht sagen, dass man jemals zu alt dafür ist, aber ich war es irgendwann. Oh Mann, ja. Gott, oh Gott. Ich war ja tatsächlich mit meiner Tochter mal bei ihr, so Heavysaurus und sowas. Und die ist dann auch direkt erste Reihe, ne? Also die rennt ja dann direkt durch, aber weil sie halt was sehen will. Und dann kam sie irgendwann an und hat sich bei mir beschwert, dass es irgendwie, dass die Kinder da irgendwie, ne, also dass sie dann von irgendwie nach hinten gedrängt wurde und fand sie voll doof irgendwie. Aber ja, so ist das halt im härtesten Moshpit Deutschlands oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ja. Ach, naja. Ach, so ist das.
Nicht mehr lange, dann geht die auch Stage diven.
Ja, ich meine, ne, das ist, ja. Gut, vielleicht ist ja, das Stage dive sie ja dann bei Beartooth. Das könnte, da ist mir gerade was durchs Bild geflogen bei dir,
Ich
kann das
glaube
sein?
ja, aber ich weiß nicht, was es
Was
war.
war denn das?
Keine Ahnung.
Spukt es bei dir? Nee, ich habe jetzt, na toll, vielen Dank. Jetzt hast du eine wunderbare
Oi,
Überleitung
ja.
zu Beartooth irgendwie. Wir wollten nämlich über Beartooth heute reden. Und zwar nicht irgendwie über einen neuen Song oder sowas, sondern ja, was da so das Internet bewegt hat. Hast du das verfolgt? Magst du einmal
Also
kurz
auch ein neuer Song.
rekapitulieren?
Der
Ja,
neue
der
Song
auch.
hat es ja ausgelöst.
Im Endeffekt ja, ne? Okay. Hast du das verfolgt ein wenig? Oder?
Ja, also ich habe irgendwie erst so 2 Tage später mitbekommen, dass die überhaupt einen neuen Song veröffentlicht haben, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie ist das so bisher an mir vorbeigegangen. Und dann habe ich mir auch das Musikvideo angeschaut, also bevor ich diese ganzen Kommentare und so dazu gelesen habe und die Diskussion im Internet. Und fand es eigentlich richtig cool. Also es, also
Was?
ich,
Die
den
Diskussion?
Song.
Ach
Nee,
so.
das Video und den Song, nicht die Diskussion. Und war dann überrascht darüber, dass es so voll den Diskurs ausgelöst hat. Also es hat mich ehrlich überrascht,
Okay.
dass irgendwie, also, aber was
Also,
erwartet man von Leuten auf Twitter?
ja, nicht nur da, ne? Aber da
Ja.
vor allem, ja. Aber also, ich sag mal, ist da jetzt irgendeine Kontroverse in dem Video, dass du sagen würdest, ja, okay, daran kann man sich irgendwie, nee, das ist an den Haaren herbeigezogen wahrscheinlich wieder, ne?
Also, hier der eine, wie heißt der noch, der da auf Twitter das ein bisschen
Dieser
mit angeführt hat.
Attila-Typ.
Ja, genau.
Ja, Franz.
Der hat ja, also es geht einfach, glaube ich, darum, dass Leute nicht damit klarkommen, dass er in dem Musikvideo geschminkt ist und einen Crop-Top trägt. Und dann hat er ja viele homophobe Kommentare abbekommen.
Ey, das ist wirklich so, da denke ich mir, das sind alles Leute, die so die 2000er Emo nicht mitgemacht haben. Wenn
Das
du
habe ich mir
dich,
auch gedacht.
so, weil
Also,
da war das halt normal irgendwie so, ne? Also.
wenn ich allein irgendwie, also selbst diese ganz großen Bands, so Fall Out Boy zum Beispiel, da ist Pete Wentz ja
Ja.
auch mit Eyeliner rumgelaufen.
Natürlich.
Also diese ganzen Emo-Bands sind mit Eyeliner rumgelaufen und haben sich geschminkt. Also,
Ja, ich weiß noch, wir haben Caliban zu dem Zeitpunkt immer Kajaliban genannt, zum Beispiel. So, und aber das war halt normal. Also was heißt, ne, aber keine Ahnung, so wenn du dir die, gut, ich bin halt natürlich auch ein Kind der 90er und 2000er, aber die ganzen Bands da, es war vollkommen normal, sich die Jeans in der Damenabteilung zu kaufen, so, weil die möglichst tight sein mussten, so. Man hatte Glätteisen dabei irgendwie, ne, und alles so. Das ist so, ich denke so, also das ist jetzt ein Problem auf einmal schon wieder. Aber das ist, ja, ich meine, ne, das ist, glaube ich, einfach der allgemeine Diskurs, der sich da verschoben hat irgendwie. Und ja.
Ja, aber ich finde so gerade in der Metal-Szene, die sich ja eigentlich jahrelang immer so damit geschmückt hat, dass das für die ganzen Außenseiter und so ist und die Leute, die sich so anders fühlen, abseits vom Mainstream und so, und dass gerade die dann so ausrasten, weil ein Typ sich in einem Musikvideo schminkt.
Das war schon immer Bullshit. Also dieses sich damit schmücken, dass da alle, nee, aber ernsthaft so dieses, klar kannst du sagen, so, ey, wir sind Außenseiter und wir sehen anders aus, aber geh mal auf weiß ich nicht, aufs Wacken und ja, lauf halt nicht irgendwie in dieser Uniform dann wiederum so, ne? Also das ist jetzt nur ein Beispiel, nichts gegen das Wacken, aber ne, ich, so, das ist halt, da hast du halt wieder Leute, die das halt scheiße finden und so. Also ich glaube, das ist gar nicht so welcoming und ohne Vorurteil, wie man so denkt. Und wenn ich so an, auch wenn ich so an mich selber zurückdenke, irgendwie, da denke ich mir halt auch so, boah, ich hatte mit Sicherheit auch irgendwie meine Vorteile. Es ist ja auch irgendwo, ne, du bist halt ein unsicherer Jugendlicher, irgendwie hast endlich dein Ding gefunden, irgendwie, wo du dich zu Hause fühlst und dann ist es halt schwierig, sich mit irgendwelchen Sachen ja, abzufinden, die vielleicht dann nicht für in dein Weltbild da reinpassen. Aber das sind ja, wir reden ja hier von erwachsenen Menschen, ne? Von erwachsenen Männern vor allem so, ne? Wo ich mir dann auch denke, so, what the fuck, irgendwie, ne? Also wenn du jetzt irgendwie 16, 17 bist und irgendwie da den Troll aus dem Internet-Troll spielen musst und so, auch nicht geil, aber irgendwo könnte ich, weiß ich nicht, kann es noch nachvollziehen, aber ey, erwachsene Menschen irgendwie, ne, so, ja, schwierig.
Ja, der hat ja auch, also Caleb Schomo hat ja dann auch sein Instagram gelöscht jetzt, komplett. Ist manchmal, glaube ich, auch besser, einfach nicht im Internet zu sein, weil...
Also, ja, ja, aber eigentlich müssten, also es ist halt, eigentlich müssten die anderen... ihren Scheiß löschen, so, ne?
Ja,
also eigentlich
müsste
so ein,
ja,
so ein Attila-Typ irgendwie sagen, so, ey, ich nehme jetzt meine Auszeit. Aber das passiert halt wieder nicht, weil du hast halt wie überall.
Aber der
so
ist tatsächlich zurückgerudert.
Ich hab's gesehen, ja, ja, ja. Aber pff, ey, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie im Hintergrund irgendwelche Manager, die sich kennen oder Plattenfirmen, die gesagt haben, so, ey, ne?
Ja.
So.
Ja.
Keine Ahnung, also ich habe das gesehen, was er gepostet hat, auch die Entschuldigung habe ich gesehen, irgendwie, wo ich dachte so, also das Ding selber ist ja schon, also das, was er so von sich gegeben hat, das war einfach so dumm, irgendwie, also wirklich so, ja, und da tut es mir dann schon manchmal leid, irgendwie, wo ich mir dann denke so, ey, ich bin jetzt auch in dieser, seit, keine Ahnung, seit 30 Jahren in dieser Szene unterwegs und dass es halt immer noch solche Idioten gibt, die irgendwie so unüberlegte Scheiße rausposaunen und das macht mich wirklich wütend manchmal, muss ich wirklich sagen, irgendwie. Und,
also ist irgendwie entwickelt sich das auch in so eine merkwürdige Richtung, auch so, ich meine, so eine Band wie Falling in Reverse, die halt immer noch riesengroß ist oder eher noch größer geworden ist über die Zeit, wo Ronnie Radke ja wirklich nur Scheiße von sich gibt und die Leute das so auf den Tod verteidigen und sagen, ja, meint das ja alles gar nicht so. Das finde ich halt so krass, dass sowas dann halt so mega gefeiert wird, aber wehe, jemand trägt ein bisschen Make-up in einem Musikvideo. Also da, das hat sich irgendwie alles in so eine ganz merkwürdige Richtung verschoben, finde ich.
Ja, ja, und das Witzige ist ja eigentlich, wenn du so eine große Produktion machst, also Videoproduktion, da ist jeder geschminkt. Also du, ne, du hast ja, also was ist das denn für eine, für, also hä? Hä? So, ne, wir alle kennen das doch vom Fernsehen oder so, also aus irgendwelchen Filmen, wo so ne, die Schauspieler und auch Musiker, wenn die ein Musikvideo drehen, also natürlich, ich rede jetzt von diesen Riesenproduktionen und dies, das, so, die werden eine Maske haben, so, ne, so, da wird halt so, ne, also in den meisten Fällen, natürlich nicht immer, so, keine Frage, irgendwie, ich kenne es ja von den Musikvideos, die wir gemacht haben, irgendwie, wir haben es damals, glaube ich, beim ersten Musikvideo, das wir je gemacht haben mit der Band, also mit der alten Band noch, irgendwie vor mittlerweile über 20 Jahren, haben wir es halt auch gemacht, weil wir dachten, das muss man halt irgendwie so machen, damit man nicht glänzt und so. Danach haben wir gemerkt, es nervt einfach nur und das frisst viel zu viel Zeit, wir lassen das und dann haben wir es gelassen und es hat auch jemanden gestört irgendwie. Aber es ist halt schon so, wo ich mir denke, ja, also, keine Ahnung, ich glaube, da schwingt ganz viel Unsicherheit bei manchen Leuten mit irgendwie, ne? Also so ein Attila-Typ irgendwie, da würde ich gerne mal so ein, keine Ahnung, also den würde ich gerne mal in irgendwie Therapiegespräch schicken oder so. Und da ist, glaube ich, ganz viel, was da zu unpacken ist. So.
Ja, von dem hört man ja auch nur was, wenn er wieder irgendwelche komische Scheiße postet und nicht, wenn er Musik macht.
Ja, ist wirklich so, ne? Also keine Ahnung, also ich wüsste, ja. Ich meine, ich mache ja ein Musikmagazin, falls du es nicht wusstest. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal was von diesem Attila-Typen jetzt vor dieser Sache gehört habe. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann da das letzte Mal irgendwie, und ich sag mal, ich behaupte von mir, ich müsse das ja eigentlich mitkriegen. So, ne? Entweder ist der komplett irgendwie jetzt aus meinem Blickfeld da verschwunden oder so. Vielleicht haben die ja auch was gemacht in den letzten Jahren so. Oder ich bin so gut darin geworden, manche Sachen auch einfach auszublenden, dass dass ich dann einfach nicht mehr mitbekomme. Aber ey, es gibt halt so viele coole Bands da draußen und ich habe einfach kein, also ne, ich wiederhole mich da, ich habe so eine Liste, also was heißt eine Liste, aber ich merke mir halt schon irgendwie, wer was im Internet sagt. Ich bin dann so ein bisschen wie der Weihnachtsmann, ja, der Hardcore-Emo-Metalcore-Weihnachtsmann. Und dann kriegen halt manche Bands keine Geschenke im Sinne von einem Interview beim Fuse irgendwie. Naja, aber da habe ich dann einfach keinen Bock drauf. Ey. Ich habe keinen Bock drauf, mich mit einem Attila, ich sag mal Attila, wie heißt der denn immer? Fronts oder Fronts oder so, ne?
Ja, irgendwie sowas.
Na, Chris Fronzek, glaube ich. Aber ich habe keinen Bock, mich mitunter zu unterhalten, ganz ehrlich. Oh, ist mir zu blöd, irgendwie dem da eine Bühne zu geben. Ja, so ist das. Wem ich gerne eine Bühne gebe, Isa, das sind Minus Youth aus Stuttgart. Kennst du die? Sagt dir das was?
Nee, tatsächlich nicht.
Willst du mal Hardcore hören mit Mandoline? Das dauert zu lange. Du musst sagen, ja, natürlich.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, siehst du? Ja, dann solltest du die mal auschecken. Irgendwie, mit denen habe ich nämlich fürs aktuelle Heft gesprochen und das war ein sehr nettes Interview. Mit dem Dennis und dem Lukas von Minus Youth. Und das hat mich besonders gefreut, weil ich die vor, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so mal auf einem Festival gesehen habe und getroffen und schon mal unterhalten habe. Und von daher war es ein schönes Wiedersehen. Und ich würde sagen, das Interview hören wir uns jetzt mal an, oder? Wir haben über Mandolinen gesprochen, unter anderem. So, herzlich willkommen zum Podcast, beziehungsweise zum Interviewteil des Podcasts. Heute mit Minus Youth. Hallo, wen habe ich denn hier auf der anderen Seite des Bildschirms sitzen?
Hi, ich bin Lukas und ich spiele Gitarre bei Minus Youth.
Und den Dennis, der singt bei Minus Youth. Hi.
Ach, krass, okay. Weil ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, irgendwer von euch ist doch Schlagzeug, weil ich da so ein Schlagzeug im Hintergrund sehe.
Nee. Genau, das gehört so ein bisschen hier zum Setup, aber das ist hat nichts damit zu tun, dass ich Schlagzeug in der Band spielen würde. Genau, wir sind bei mir nämlich.
Aber ich spiele so fantastisch.
Schlagzeug. Ja, vielen Dank.
verstehe. Also habt ihr so eine Art Home-Recording-Studio da bei dir oder für Demos oder macht ihr
ja,
da so?
Ja, ich würde sagen, wir haben zwei Home-Recording-Studios. Also das hauptsächlich ist das jetzt im Albumprozess auch dann bei Dennis oder bei mir zu Hause passiert. Jetzt sind wir gerade hier bei mir und dann haben wir da die jeweiligen Parts geschrieben, uns getroffen auch, immer wieder dort und hier und dann letztendlich zusammengetragen, ja. Aber das ist so einer der kreativen Spaces von uns.
Weil die richtig heißen Phasen waren dann meistens im Proberaum.
Genau.
Da gibt es mal so einen richtig roughen Proberaum im Jugendhaus West Stuttgart, Institution. Das Jugendhaus West müsste man kennen, wenn man Hardcore, Metalcore oder alles an guter Musik mag. Und da haben wir einen kleinen Proberaum unten drin, den wir uns mit wunderbaren Bands teilen und da gehen wir ab und zu rein und dann wird dann geschrieben und geschwitzt und verzweifelt und gefeiert und keine Ahnung.
Und vor allem geschrien, also weil das ist ja dann in den in den Wohnräumen doch ein bisschen schwerer und wenn man dann die Demo abschließen will, dann muss natürlich auch geschrien werden und deswegen spätestens dann geht es in den Proberaum.
Aber ich finde solche Flüsterschreiaufnahmen von dir auch super gut.
Die kennst du auch.
Ja, ich kann mich, bei meiner ersten Band, neulich hat die noch irgendjemand wieder rausgekramt, da gab es so Pfeif-Demos. Also da hat halt, die Instrumente waren fertig und unser Gitarrist wollte dann unserem Sänger Vorschläge zu machen für Gesangslines, hat sich aber selber nicht getraut zu singen und hat dann halt so darüber gepfiffen. Okay. Das ist fantastisch.
Ja, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Handy ist so voll mit so Sprachaufnahmen, wo ich so
Und sowas kriegt man auch von ihm, geschickt einfach.
Ja, ich bin unhinged.
So, ja,
irgendwann habe ich mir sämtliche Scham abtrainiert.
Das ist so
witzig. Euch die furchtbarsten Sprachmemos rüber. Geiler Song.
Aber wird denn da ein Song draus? Oder ist das dann so, gibt es da auch schon mal so stille Postmäßig, dass dann irgendwas draus wird und das ist ja überhaupt nicht das, was du dir vorgestellt hattest?
Beides. Also
gut aussagen,
da,
ja.
Da wird schon ein Song draus.
In der Regel, ja.
Ja, ich finde auch.
Wenn man es verfolgt, dann wird auch so Schnapsideen, nenne ich es ja. Jetzt mal.
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich irgendwo noch Lines Cross rumliegen haben. Dann, so ungefähr war die Idee.
Underachieving war auch, glaube ich, viel mit.
Oh.
Mit Munddrums.
Underachieving war mit Munddrums und da haben wir so einen Drum and Bass Song, glaube ich.
Ah, stimmt. Geklaut.
Ja. Und haben gesagt, wir covern den.
Oh. Weil wir die Melodie so catchy fanden.
Aber keine Ahnung, welcher Song das war.
Ey, müsste ich auch raussuchen jetzt.
Hm. Das ist ja witzig. Später. Ja. Also wenn irgendwann in 10 Jahren die Anniversary Edition vom Album kommt, sind da noch so ein paar Demos mit drauf.
Oh, das wäre echt gut. Das, aber so auf schlecht, weil man kennt das ja von Bands, dass da richtig gute Demos drauf sind.
Ja,
und dann sind das so iPhone-Sprachmemos.
Genau. Ja, the dear first. Zehn Jahren dann.
Ehrlich. Wenn ich das richtig gesehen habe, das Album ist ja schon eine Weile raus jetzt irgendwie.
Ewig, 3 Wochen.
Ja, das ist ja, ja. Das ist ja in der Musik, also in der Musikbranche heutzutage ist das ja schon alt irgendwie, ne? Also es geht ja rasend schnell. Aber was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte sagen, dass es wahr ist. Bisschen traurig. Bisschen traurig, aber irgendwie auch okay. Ist halt so.
Ja. Wie reiten die noch auf der Welle für uns?
Ja. Ja. Es ist halt krass schnelllebig geworden, ne? So irgendwie mit dem Release-Radar und sowas und du wirst ständig zugeballert irgendwie. Das ist auch so ein Punkt, wo ich für mich irgendwie so entdeckt habe, so ey, es ist halt schwierig oder es wird schwieriger, so ein ganzes Album an den Mann oder die Frau zu bringen irgendwie, ne? Weil,
Frage an dich.
Ja.
Darf ich dich unterbrechen?
Na klar.
Wie findest du das? Also, wenn so eine Band über ein Jahr lang so 6 Singles released.
Ja.
Wie findest du das? Das muss ist ja der Prozess so, ne?
Also, muss ich so einen internen Songs? Streit jetzt bei euch?
Nö.
Achso, ich dachte, das wäre vielleicht.
Nee, aber wir sind uns völlig einig.
Okay, ja. Also ich glaube, das ist einfach der Way to go mittlerweile irgendwie so, ne? Dass du halt, weil man merkt ja irgendwie, wenn du ein Album raushaust, du siehst es an den Zahlen, die Singles performen halt halbwegs irgendwie, weil die halt die Aufmerksamkeit kriegen und dann veröffentlichst du das Album. Und ich sehe es halt bei unseren Sachen irgendwie, dass so die letzten 3, 4 Songs von jedem Album sind auch immer die schlecht gestreamtesten Songs, weil die Leute halt niemand nimmt sich mehr eine halbe Stunde Zeit, so die Singles sind vorne und natürlich die ersten 3, 4 Songs und danach geht's runter. So und ja, wahrscheinlich. Ja,
und ich würde sagen, genau so das gleiche beobachten wir auch bei dem Album jetzt gerade, oder? Wo es jetzt ein altes Album mittlerweile auch schon geworden ist.
Ist schon auch ein sehr altes Album.
Nee, aber also genau dieses Phänomen.
Ja, aber irgendwie finde ich das auch interessant. Also nicht, dass wir das so gemacht hätten, ne? Spoiler, aber eigentlich ist das ja total die Herausforderung, dann zu sagen, ich schreibe jetzt irgendwie 11, 12, wie auch immer, wie viel auch immer Songs auf dem Album sind, die wirklich konstant irgendwie gut sind, alle für sich irgendwie ganz gut stehen können, aber dann so diese alte Denke und diesen alten Wunsch von dem ganzen Album auch erfüllen können, wenn nachher diese Puzzleteile zusammensetzen. Das ist eine unfassbar riesige Aufgabe. Keine Ahnung, ob man die gelöst kriegt. Ich weiß nicht, ob wir sie gelöst bekommen haben. Ein bisschen, aber ich finde es interessant. Es ist eine Chance und eine Herausforderung gleichzeitig.
Ja.
Wie war es mit den dornigen Chancen, gell?
Oh Gott.
Ja, wobei es ist natürlich auch, glaube ich, von Genre zu Genre, also manche haben es einfacher. Ich sag mal, wenn du so eine Punk- oder eine Hardcore-Band bist, dann dauert in der Regel dein Album ja mit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mit 10 bis 12 Songs nicht länger als 45 Minuten so irgendwie. Im Regelfall. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber so, und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du irgendwie eine Prog-Metal-Band bist mit irgendwie, auf dem Album sind 4 Songs und die dauern alle 15 Minuten, so. Da brauchst du schon eine sehr dedicated Fanbase, um da irgendwie auf deine Streaming-Zahlen zu kommen, irgendwie, ne? Und ja, das ist,
wir haben es nicht ganz eingehalten, aber es gibt diese goldene Regel von Dom, unserem
Gitarristen,
der sagt, wenn der Song über 3 Minuten ist, spiele ich den nicht.
Oder wir müssen dann auch mal ein Part streichen dann doch.
Ja, das hat ihm aber geholfen.
Er hat tatsächlich geholfen,
Songs
weil
gemacht,
klare Strukturen, die man sich da irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, vorgibt, helfen dabei, nicht ins Overthinking zu kommen, wozu wir doch tendieren allgemein, glaube ich, ehrlich gesagt.
Mhm.
Genau.
Eine Band, die gern overthinkt.
Ja.
Ja, gut, wow. muss ja nicht immer was Schlechtes sein, aber das ist tatsächlich auch was ich über die Jahre irgendwie gelernt habe, dieses so alles irgendwie aus den Songs immer rauszuschneiden und rauszuwerfen, bis nur das quasi das Fett übrig bleibt, so macht häufig einen geileren Song irgendwie, ne? Also ja.
Schreibst du bei euch?
Ja.
Ich weiß, das ist ein Interview mit uns, aber schreibst du bei euch?
Also beim Songwriting, ich bin mehr so der Texter bei uns irgendwie, aber es ist trotzdem was ich, also man kriegt es ja trotzdem mit, ne? Also ich meine, mit all den Bands, in denen ich jetzt war, glaube ich, habe ich jetzt so 10 Alben aufgenommen in meinem Leben und das hat sich dann schon, also irgendwann rafft man das schon irgendwie, dass es jetzt nicht unbedingt besser ist und auch wenn es ein Interview mit euch ist, aber wir haben ja mal eine Platte gemacht mit 10 Songs in 10 Minuten und da haben wir uns halt so ein rigoroses, das ist auf einer 7-Inch halt, das ist ein Album auf einer 7-Inch. Mhm. So. Und da haben wir uns halt so ein rigoroses Korsett angezogen und haben wir wirklich dann so jeden Song, sobald der irgendwie, ja, sobald die 2-Minuten-Marke so in Sichtweite kam, war so, nee, komm, dann halt nur einmal den Refrain, dann nur die Bridge, ey, warum muss die denn viermal, also warum muss die Akkorde viermal kommen, die können auch nur zweimal kommen und sowas. Und das hat tatsächlich, das war so eine Erfahrung, die vieles irgendwie deutlicher und klarer erscheinen lassen, so, ja.
Das ist geil. Wie kann ich so, in unserem Fall so aggressiv oder so bedeutungsvoll wie möglich in so einer ganz kurzen Zeit sein? Also wie stopft man das da so rein? Das ist schon gut. Irgendwie macht das vielleicht Dinge auch besser.
Ja.
Mal so ein paar Regeln sich selber zu setzen, so sagen, das probiere ich mal und dann ist es bei jedem Song auch ein bisschen anders. Vielleicht hilft das.
Ja, ich finde tatsächlich,
dass wenn so zu planen, stelle ich mir vor, oder? Sorry.
Ja, nee, ich finde tatsächlich, wenn man so ein, man denkt ja immer, dass du, wenn du dir so Regeln aufmachst oder wenn du so ein klares Konzept von was hast, dass du dir halt vieles verbaust, aber es zwingt dich halt dann in anderer Art und Weise kreativ damit umzugehen und machst halt Dinge, die du vielleicht sonst nicht gemacht hättest und das ist tatsächlich, das macht Spaß irgendwie, ja.
Und wenn es auch die Grundidee dann ist und die Herangehensweise, dann ist es nichts, was später dann künstlich passiert, weil man eben zu viel drüber nachdenkt, sondern dann ist es ja gleich der Approach und dann ist es schon eine spannende Art, da zu experimentieren auch, glaube ich.
Ja, es müssen halt so wirklich irgendwie alle Puzzleteile zusammenpassen. Also es war so eine Schnapsidee, die wir lange hatten und dann also irgendwie auf einer Rückfahrt von irgendeinem Konzert haben wir gesagt, so, ey, lass mal eine Hardcore 7-Inch machen mit 10 Songs in 10 Minuten und alle sind über Köln. So. So. Und das haben wir halt ewig vor uns hergeschoben. Dann war Corona und dann haben wir so ungefähr so, ja komm, jetzt let's go, ne? Wir haben ja eh nichts zu tun. Und dann haben wir halt diese Platte gemacht irgendwie. Das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, ja. Aber ey, genug von mir.
Warte.
Aber du, ey, wir hatten es ja im Vorgespräch kurz irgendwie, Dennis und ich kennen uns ja schon. Bei euch hat sich ja auch so ein bisschen was am Line-Up getan, irgendwie hatte ich gesehen, ne? Also, wie hat sich das denn jetzt irgendwie verändert über die letzte Zeit? Dass, als ich euch gesehen habe auf diesem Festival da in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da hattet ihr ja noch nicht mal einen Bassist oder Bassistin dabei, glaube ich, ne? Das war so ein bisschen.
Ja, das war leider eher Zufall als geplant.
Ach so.
Beziehungsweise ist dann halt leider so passiert. Aber zusammenfassend, ist natürlich auch eine leicht emotionale Geschichte für mich, ist nämlich voll schön. Diese Band, ich glaube, da, wo sie jetzt heute ist oder wie wir jetzt heute dastehen, wäre gar nicht möglich gewesen, wenn ganz, ganz viele wunderbare Menschen in den letzten Jahren nicht mit uns auf der Bühne und im Proberaum und beim Songwriting und im Studio gewesen wären. Mhm. Da sind ganz viele talentierte Musikerinnen, Musiker aus hier der Stuttgarter Szene irgendwie dabei gewesen. Ich glaube, als wir uns gesehen hatten, war der Leo von Defiance und der Kusi von Dead Weight mit am Start. Das sind einfach zwei fantastische Bands hier aus der Gegend. Und
Shoutout an der Stelle.
Shoutout. Und über die Jahre waren wir ein Kollektiv. Also wir waren mal eine Zeit lang 12 Personen, die meines Youth quasi am Leben gehalten haben, dass wir einfach viel spielen konnten, dass wir diese Songs weiterballern konnten. Und das hat sich jetzt mit dem Albumprozess und danach ein bisschen runter reduziert. Und wir sind jetzt tatsächlich mit einer festen Besetzung von 5 Personen, wo tatsächlich aber auch Christoph, unser vorheriger Schlagzeuger, und Tobi, der bei uns Gitarre spielt, immer wieder mit auf der Bühne stehen. Aber als feste Besetzung sind jetzt quasi Lukas an der Gitarre, Anna am Bass, der Andi, manche kennen ihn vielleicht von der Early Cascade, am Schlagzeug, der Dom an der Gitarre, den kennt man als Sänger von No End in Sight, wenn noch so eine 15 Jahre alte Metal-Kutte aus Jeans im Schrank hängt.
Und den Dennis.
Achso, und mich. Ich habe vorher bei Lion City Hardcore-Punk gemacht. Und du hattest auch eine interessante Folge.
Genau, über die sprechen wir heute nicht.
Eine härtere Musik.
Genau, ein bisschen aus der härteren Musik komme ich eigentlich. Aber bin für mich sehr zu Hause hier.
Genau.
Ja, okay.
Und wir fünf sind jetzt quasi so meines Youth mit trotzdem weiterhin Support von fantastischen Leuten.
Ja, also witzig, das war mir gar nicht bekannt, dass das aus so einem Kollektivgedanken irgendwie raus. War das denn so ein aus der Not geboren irgendwie, weil halt, sag ich mal, weiß ich nicht, es schwierig ist, vielleicht Leute zu finden, die sich so committen dann für eine Band? Oder war das wirklich auch der treibende Gedanke, so, ey, das ist jetzt, der eine kommt, die andere geht, irgendwie, keine Ahnung, wer halt gerade kann?
Nö, also wir sind schon als normale Band. Das ist wie, bist du Kuhmilch oder ist so Hafermilch oder normale Mensch?
Ich geh auf den Kopf, Alter.
Nee, also wir sind als Five-Piece dann quasi losgegangen. Tobi und Dom haben die Band damals gegründet. Und dann ist die Band immer wieder gewachsen und ein paar Leute sind dann wieder raus. Und irgendwann haben wir gesagt so, eigentlich wollen wir richtig viel zocken. Wir wollen eigentlich gucken, dass diese Band richtig viel spielen kann, obwohl es Menschen gibt mit Familie, die vielleicht das ein oder andere Mal nicht können oder irgendwelche anderen aufregenden, anspruchsvollen Jobs. Und dann war einfach die Dynamik da, wir wollen richtig viel spielen. Und so hat sich dann irgendwann ein Kollektiv, vor allem so um die Pandemie, vorher, nachher gegründet und wir konnten dann richtig viel spielen und das war total geil.
Also weniger aus Not raus, als einfach irgendwie Bock, präsent zu sein und viel rumzukommen. Genau, und da haben sich dann doch relativ schnell auch relativ viele gefunden. Und es also hat sich zwar verändert, aber...
Ich denke da so gern dran, weil ich finde es einfach so krass, dass man sich so für so eine Sache committen kann.
Hm.
Immer voll Bock gemacht, ja. Richtig gut.
Ja. Genau, aber wir sind auch jetzt happy über die Besetzung, die sich gefunden hat.
Lange ich so, wie dass ich es nicht bin.
Nee, und ich wollte es nur nochmal sagen. Das,
Nee, ich find euch auch echt sehr, sehr gut.
Hey, vielen Dank.
Bin sehr gern mit euch unterwegs.
Wow.
Nein.
Okay.
Nein, wirklich.
Get a room. als ich euch gesehen habe da mit dem Festival, so, ich weiß noch, also unser Gitarrist meinte auch so, es ist ja, ne, man spielt immer irgendwo, es sind irgendwelche Bands da und häufig klickt man vielleicht nicht so ganz mit den anderen oder dann wieder doch und dann findet man die Band aber auch nicht so geil. Und bei euch war das schon so, ich weiß noch irgendwie, ich war irgendwas am Aufbauen, unser Gitarrist kam zu uns und der hat auch eigentlich eine Hardcore-Vergangenheit, aber gar nicht mehr so mit den ganzen modernen Sachen zu tun irgendwie und war also so, ey, die sind voll geil irgendwie. Und das ist was ich von ihm über Hardcore-Bands wirklich selten höre irgendwie. Ne? Und dann war ich so, ah, okay, dann checke ich das halt auch mal aus. Oder vor allem über Hardcore-Bands aus den letzten 25 Jahren, so ungefähr. Ne? Und was sich bei mir komplett eingeprägt hat, und das ist natürlich auch, glaube ich, was so ein bisschen special ist, war natürlich die Mandoline. So, ne? Also da war ich schon so, ey, voll geil. Also sowas liebe ich halt irgendwie, wenn, für manche ist das vielleicht so ein Gimmick-Ding irgendwie. Also jetzt, weiß ich nicht, wie die Querflöte bei Speed oder sowas, ne? Dass du halt sagst so, ah, okay, die machen das jetzt und dann gibt's halt...
Was, die haben eine Querflöte? Moment.
Aber das war schon nach der Mandoline.
Das war schon nach der Mandoline.
Ja, glaub
ich. Ja, aber die machen dann halt 2 Millionen Reels davon und da wird dann so, weißt du, so, ey, guck dir das an, voll krass, so, ne? Und, das war so, das hat mich halt überrascht irgendwie. Und dann war ich so, das finde ich voll geil irgendwie. Und deswegen ist das so ein Ding irgendwie, wo ihr euch gedacht habt, so, das passt jetzt voll gut? Oder, also wie kommt man dazu, eine Mandoline in so Hardcore-Songs mit einzubauen? Und ist es schwierig, da einen Part für zu schreiben?
Also ich glaube, zuerst mal muss man sagen, dass, weil du Reel gesagt hast, das hast uns natürlich erwischt. Das ist auch das Reel, was bei uns irgendwie performt hat, auf einmal aus dem Nichts mit dieser Mandoline.
Ja gut, aber ihr habt eins. So, ne?
Das ist richtig.
Und von Speed sehe ich nichts an. Ich kenne nichts anderes von denen, als wenn er irgendwie Flöte auspackt. So.
Wir haben viel darüber geredet tatsächlich im Entstehungsprozess, weil wir genau eben nicht wollten, dass es gimmicky wird. Und es aber ganz gute Gründe dafür gibt, dass es das nicht ist. Und das kannst du, glaube ich, aber am besten sagen.
Ja, klar. Eigentlich ist dieses ganze, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen ausholen, weil dieses ganze Album ist total vollgepackt mit so ehrlichen, persönlichen Erlebnissen, die uns total beschäftigen und ganz viele Personen einzeln ausmachen. Und dann war ich auch an der Reihe und ich bin Kroate. Also ich bin mit so Mandolinenmusik, man nennt es auch, es gibt so Klappers bei uns, das sind meistens so Männerchöre und einer davon hat irgendwie eine Gitarre und dann hat auch einer so eine Mandoline dabei. Das sind so Sachen, die habe ich in meinem Leben immer gehört. Das ist so komplett in mir drin. Und dann so, das ist einfach die Musik, mit der ich aufgewachsen bin, immer wieder mal im Urlaub in meiner Familie und was auch immer. Und ich dachte mir so, ja, jetzt wäre es doch auch mal an der Zeit, so ein bisschen meine Persönlichkeit auch in so einen Song zu packen. Und da habe ich mir tatsächlich die Mandoline für den Song ja auch geholt.
Yeah.
Und ich habe Mandoline spielen lernen für den Song. Und es war echt nicht einfach, diesen Song zu schreiben.
Und wir haben auch lange überlegt, wie das live funktioniert.
Ja, furchtbar. Deshalb auch fetten Shoutout an Roland, der uns aufgenommen hat und produziert hat von Hard Drive Sounds in Stuttgart. Der hat nämlich irgendwie dran geglaubt und hat da mit uns so ein bisschen dran rumgefeilt. So, es gab diese Idee, diese Grundidee, wie das aufgebaut ist, welche Melodie, dann, dass da ein Breakdown kommen soll und in diesem Breakdown ist irgendwie eine Mandoline drin. Und der hat uns richtig geholfen, dass ich dieses Ding nicht wieder direkt zurück Kleinanzeigen und ich brauch's nicht mehr, sondern dass wir daraus einen Song machen konnten.
Und das war die absolut richtige Entscheidung dann. Die meisten, die im Entstehungsprozess dabei waren, haben es dann schon gesehen, nicht alle.
Ich habe es wirklich, also ihr habt alle gesagt, es ist gut, Dennis, mach weiter, als wir im Studio waren. Und ich so, nee, das ist einfach richtig furchtbar.
Und das, also ich fand es alleine deswegen schon gut, weil die Idee so stimmig ist eben für das Album, wie du es schon gesagt hast, weil wir da eben vor allem natürlich textlich viel an persönliche Geschichten rangegangen sind und dann eben nicht nur Dennis, sondern auch wir anderen. Und das dann auch auditiv mit reinzunehmen und nicht nur durch den Text, das fand ich schon einfach cool und passend einfach, ja.
Ja, und lustigerweise hat dann nochmal eine Ebene obendrauf, habe ich dann nochmal so eine Ebene drauf, jetzt aber, lustigerweise habe ich dann nochmal so eine Ebene obendrauf gelegt, weil der Text kam ja dann relativ zum Schluss und der Text ist dann auch total repräsentativ und baut dann nochmal auf all den Banderfahrungen, die wir so hatten und den Moment, wo ich gedacht habe, so ey, wird das noch mit dieser Band irgendwie was? So,
Besetzungsthematik.
Wirklich, da kam alles einmal da nochmal zusammen und das war dann so ein richtig rundes Bild. Und ich glaube, vielleicht ist das der Moment, warum es nicht gimmicky ist, weil es einfach sehr ehrlich ist, würde ich jetzt mal sagen.
Und das auf vielen Ebenen.
Ja. Also das ist halt auch genau das Ding, glaube ich, weil du gerade gesagt hast, so du bist Kroate, du kommst aus dieser, oder bist mit so einer Art Musik aufgewachsen und so. Und dann ist ja genau das Ding. So, du hast ja die Verbindung dazu. Das ist halt irgendwie, begleitet dich dein Leben lang. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe irgendwie auf dem Speicher irgendwie eine alte Mandoline gefunden und dachte, ich mache das jetzt mal so. Okay, cool, auch cool, aber ne, so, und so ist es natürlich authentischer einfach irgendwie, weil man weiß, hey, da gibt es eine richtige Verbindung zu irgendwie zu der Musik und zu dem Instrument irgendwie. Aber das heißt, du konntest vorher überhaupt nicht Mandoline spielen oder überhaupt ein Saiteninstrument?
Doch. Also zweiteres Jahr, Mandoline, ja. Okay. Nein.
Okay.
Also Gitarre und so, ja. Aber ja. Mandoline ist einfach nur eine Mandoline, die funktioniert zwar anders. Ich wollte nicht sagen, es ist einfach nur eine kleine Gitarre, das stimmt nicht, weil sie wirklich auch so sehr viele andere schwierige Details hat. Vor allem, wie stramm können Saiten eigentlich sein?
Wenn die doppelten.
Ja, furchtbar. Habe ich nicht gedacht am Anfang. Ich hatte auf jeden Fall deutlich mehr Blasen, als ich erwartet hatte an den Fingern.
Ja, Commitment, ne?
Hardcore. So, ey, Arthur, da muss es auch mal echt irgendwie wehtun an Fingern so.
Also Mandoline spielen, sagst du, ist mehr Hardcore als das, was eure Gitarristen machen, ja? So von den Fingern her.
Natürlich.
Das habe ich auch nicht gehört gerade.
Natürlich.
So habe ich so rausgehört, ja, auf jeden Fall.
geil.
Ja, ich meckere nur, weil ich das so selten mache. Ihr wisst, wie das ist.
Ja, voll. Und ich fand ja, also das ist natürlich ein Song, der auf dem Album raussticht oder der bei euch halt ein bisschen raussticht durch diese Instrumentierung irgendwie. Tatsächlich fand ich aber, dass mit Feel Better noch ein weiterer Song da irgendwie drauf ist, der nochmal so, ja, vielleicht ein bisschen im Schatten von dieser Mandoline steht. So. Also wenn du sagst irgendwie so, ey, das ist der Special Song irgendwie auf dem Album, aber den finde ich mindestens genauso, in Anführungszeichen, special oder so, weil er halt ich sag mal, von Hardcore-Bands im Allgemeinen ist man ja weiß ich nicht, also habe ich eben oft den Eindruck, dass so, sobald du ein bisschen runterfährst, so, dann bist du so, oh, nee, kann man nicht machen oder sowas, ne? Und der hat es mir halt tatsächlich besonders angetan, muss ich sagen. So ist es, also den mag ich besonders gerne irgendwie, als ich mir die Platte angehört habe. Und da, ja, ich meine, fühlen sich für euch solche Genresprünge, also ist ja jetzt nicht, dass es was ganz anderes ist, aber es ist ja trotzdem, fühlt sich das für euch irgendwie, ja, einfach an oder ist das, war das auch erstmal irgendwie so ein Randtasten und das ist ein bisschen komisch oder so?
Also wir haben da tierisch Bock drauf, uns so auszuprobieren, musikalisch. Und das auch erstmal irgendwie in viele Richtungen, da wollen wir uns gar nicht so viele Grenzen setzen. Und das war so das vielleicht die Lieder auf dem Album waren so die ersten Sprünge jetzt irgendwie auch, dass man mal geguckt hat, was eigentlich geht. Und das war im Prozess natürlich nicht immer einfach, weil, also ich persönlich finde zum Beispiel, ich singe auch mit bei dem Song und wenn ich für mich spreche, dann finde ich das auch was wahnsinnig Intimes zu singen einfach, ehrlich gesagt. Und das macht mich deutlich nervöser häufig als das Schreien auch. Und genau, das waren dann Sachen, wo man dann doch irgendwie auf Unsicherheiten dann noch stößt. Und da haben wir auch viel,
Ich hatte richtig Schiss, diesen Song rauszubringen. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch dieses große Bedürfnis, weil es geht vielen von uns so, wir hören halt einfach nicht nur Hardcore. Das ist ja irgendwie auch obvious so. Ich verbringe meine Tage damit, Balance and Composure, Movements, Title Fight zu hören, so das ist so das, was so meine Playlists bestimmt eigentlich und ich liebe Hardcore, das zu machen und die Szene und da irgendwie abzugehen so, aber irgendwie dachte ich auch, warum sollte man nicht das tun, was man den ganzen Tag hört, ne, so einfach mal zu gucken, ist da was hängen geblieben, wie fühlt sich das an, sowas zu tun und halt wie du sagst, so diese Vulnerabilität, schweres Wort, Vulnerabilität irgendwie so nach außen zu tragen, zu sagen, ich guck mal, hallo, hier stehe ich und singe ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann, aber wenn ihr Bock habt, irgendwie macht mit.
Ja, man macht sich schon anders nackig dadurch irgendwie, ne? So ein bisschen.
Ja, das sehen wir schon beide so, glaube ich.
Ja.
Und dann war auf einmal, stand diese Idee im Raum und dann fanden wir den Gedanken doch recht gut. Schnell, würde ich sagen. Und dann, es war wirklich dann hauptsächlich die Ausführung, würde ich sagen. Aber letztendlich.
Es macht so Spaß.
Ja.
Und dann hatte die Alex von Passed Out auch nochmal zwischenzeitlich einfach so ein Ukulelen-Cover von dem Song gemacht. So fantastisch war, was ich viel besser fand.
Ja, ja.
Und Shoutout Passed Out. Köln Represent. Köln-Bonn. Auf jeden Fall hat sie dann dieses Cover gemacht, was also ich super geil fand. Wir alle, also ich fand es besser als die Version, die wir gemacht haben, aber da kann ja jede so sein eigenes Bild haben. Und dann haben wir das einfach als Live-Intro genommen.
Und das spielten wir seitdem immer.
Ja, das war dann
super geil. Alex immer dabei.
Ich kriege immer mehr Bock auf eure Anniversary-Ausgabe mit den B-Seiten und solchen Remixen und sowas. Das wird, glaube ich, richtig spannend.
Das wird tatsächlich spannend, glaube ich, ja.
Wir haben nächstes Jahr 10-jähriges.
Genau.
Stimmt.
Ja, was? Ende des Jahres ist 10-jähriges Band bestehen.
Ja. Ist das sowas, was irgendwie, wo ihr denkt, so, da macht man was? Oder ist das einfach so, ja, okay, ist halt.
Also wir denken drüber nach. Was zu machen.
Auf jeden Fall.
Genau. Ist jetzt noch nichts, steht noch nichts fest, aber wir fänden das schon cool, glaube ich, das auch ein bisschen zu feiern.
Da ist so viel Schönes passiert und wir machen, das nimmt so ein schönes Momentum auf.
Und wir haben gerade ja auch schönes Momentum, würde ich sagen, weil wir haben jetzt eine Show in einem Plattenladen gerade veranstaltet jetzt erst.
Ich habe immer noch eine Depression davon, dass es vorbei ist.
Das war so schön. Super. Also mit Friends and Family hauptsächlich haben wir in einem Plattenladen hier in Stuttgart gespielt. 40, 50 Leute.
Genau, also was dann reinging.
Familiär und privat. Das war super.
Genau. Also voll instrumentiert auch dann irgendwie?
Voll instrumentiert.
Ja.
Okay.
Ja.
Da
auch nicht das kleine
ein bisschen Besteck. Arbeit dahinter.
Nee, große Besteck.
Ja.
Ja, es war auf jeden Fall wahnsinnig kompakt und sehr, sehr warm.
Ja.
Aber das kennt man ja.
Das gibt's ja noch so große Plattenläden überhaupt? Oder war das
war nicht wahnsinnig groß? Nee, der war schon, wir waren schon, packed auf jeden Fall. Ja, und dann da haben wir schon Bock bekommen, dann würde ich sagen, da auch was in Richtung 10-jähriges zu planen. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, cool.
Aber ich würde gerne noch was gegen Männer sagen nachher.
Das kannst du gerne machen.
Politische Agenda haben wir noch gar nicht. Ja. Die haben wir noch nicht abgehakt.
Und ich finde das wichtig, dass wir so als Typen auch gerne mal den Mittelfinger gegenüber anderen Typen und dem Mackertum irgendwie so richtig schön auf dem Weg des Lernens natürlich auch mal erheben dürfen.
Genau, also das ist uns ein Anliegen, uns auch als weiße Männer ist es ein Anliegen, das anzubringen und da auf Fehlverhalten hinzuweisen, wenn wir es denn checken und oder dafür sensibler zu werden und das auch erklären zu lassen. Wir können da auch zuhören und aus Annas Perspektive natürlich auch.
Ja, der Song ist eigentlich entstanden, weil aufgrund von einer, nennen wir es Begegnung, Situation, die Anna einfach erlebt hat, als wir unterwegs waren als
Band. In der Hardcore-Szene.
In der Hardcore-Szene. Und es ist einfach ein fetter, auch nach innen gerichtet, ein fetter Mittelfinger auch an die Hardcore-Szene und an gewisse Oldschool-Typen, die auf jeden Fall nicht ihre Grenzen kennen.
Und vor allem nicht die Grenzen der anderen Person.
Stimmt. Viel wichtiger.
Ja.
Und diese einfach ohne zu fragen und ohne zu hinterfragen überschreiten. Und Anna hat dann einfach einen fantastischen Text geschrieben, den hat noch Sabrina von Defiance auch noch erweitert. Ich habe auch noch mal Mittelfinger mit reingelegt und dann ist echt dieser Titelsong von dem Album entstanden.
Mhm.
Deshalb auch direkt am Anfang rein damit und ja, uns irgendwie wichtig, viele Perspektiven da drin.
Genau. Und dieses Lions Crossed hat dann eben nicht nur diese persönliche Ebene von uns, dass wir unsere eigenen Linien da so ein bisschen übertreten auch und an Dinge rangehen und verarbeiten, die vielleicht unangenehm sind, sondern auch dieses Gesellschaftliche, das uns sehr wichtig ist. Und deswegen ist das so ein allumfassend richtiger, passender Begriff oder Lions Crossed für dieses Album geworden.
Das ist der Opener, ne?
Ja.
Okay. Weil der ballert ja auch direkt nach vorne irgendwie so. Das ist ja. Ja,
und er soll auch wehtun. Ne? Also so wie jetzt einfach drei Typen über genau dieses Thema hier gerade sprechen, da soll auch der Song, besser, andererseits vielleicht auch, ich wage eine These, besser als das Maul zu halten. Ne? Vielleicht ein ganz guter, gangbarer Weg. Ich weiß selber, ich mache wenig perfekt so, aber ich versuche es. Und ich glaube, darum geht's.
Und es braucht Männer, die Männer hinweisen auf Fehlverhalten. So, das ist, genau.
Ist viel gewollt von dem Song, aber ich glaube, er kriegt es ganz, ganz okay hin, ganz gut sogar irgendwie.
In Endeffekt sagst du es, du sprichst es aus, aber es sind ja Annas Worte,
richtig,
die du richtest an die toxische Männlichkeit.
Ja. Muss ich mir wohl nochmal genauer hinhören.
Sehr gerne.
Ja. Ja, ey, wollt ihr noch irgendeinen anderen Mittelfinger auspacken? Sonst würde ich auch sagen, kommen wir mal zum Ende.
Wie lange hast du denn Zeit, wäre die Frage.
Um Gottes Willen, ey. erstmal.
Nee, wir haben eine Menge Mittelfinger, glaube ich, gerade schon hochgerichtet und das waren die wichtigsten.
Und viele andere kriegt man mit, wenn man uns live sieht.
Ja, wie sieht es denn aus jetzt in nächster Zeit mit dem Album und so? Seid ihr da mehr vermehrt unterwegs?
Schon. Also dieses Jahr wird relativ viel gespielt. Du packst gerade die Liste schon mal aus, das ist ganz gut.
Wann Kroatien-Tour?
Ja, das würden wir ja sehr gerne.
Dann auch gefragt. Wurde gestern gefragt von Katschisch Tour. So, wann geht's auf Tour? So, das wäre fantastisch, ne? Das wäre total toll. Ja. Da passiert gerade auch einiges in der Szene.
Ja.
Man könnte easy über Österreich, da geht auch richtig viel. Italien geht auch immer mehr.
Nö.
Oder ist wahrscheinlich sogar richtig viel.
Also wenn es im Februar nichts, ab März geht es so los bei uns jetzt dann dieses Jahr. April, Mai sind dichte Monate in der Regel, wo wir viel unterwegs sind. Aber bis jetzt hauptsächlich Schweiz, Österreich, Deutschland.
Yes. Leider noch nicht Balkan.
Leider nicht Balkan. Noch nicht Balkan.
Ich muss gerade sagen, ich habe Balkan, weil ich jetzt, ich finde das eh immer interessant, so irgendwie die Bands aus, nicht westeuropäischen Ländern, USA, England, also, ne, so, sondern weil man das ja so wenig auf dem Schirm hat, tatsächlich, wenn man sich nicht aktiv damit beschäftigt, wie so die Szene in anderen Ländern ist. Hast du einen Kontakt zu dieser kroatischen Szene oder einen Einblick oder so?
Ein paar, also ein, zwei kleine Kontakte, ja, aber tatsächlich nicht so den krassen Einblick, wie ich ihn vielleicht sogar gern hätte. Vielleicht ist die Szene aber auch ein bisschen kleiner, aber das ist nur eine These, die ich nochmal erforschen muss. Ja. Natürlich wohnen da ja auch deutlich weniger Leute und der Altersdurchschnitt ist auch nochmal ein bisschen anders als hier. Aber ich würde einfach sagen, vielleicht muss ich mich damit noch intensiver beschäftigen und will das auch.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, einfach wenn ihr mal auf Kroatien-Tour wart, irgendwie dann reden wir nochmal, weil das würde mich eigentlich massiv interessieren. also ich finde sowas immer total spannend, irgendwie wenn so aus Ländern, wo man es nicht auf dem Schirm hat, irgendwie, ja.
Wie die Szene da aussieht.
Genau, da so reinzutauchen irgendwie so. Ich kann da ja kurz so, weil ich nämlich im nächsten Heft habe ich ein Interview mit einer Band aus Thailand irgendwie und
cool.
Das finde ich halt auch total interessant, irgendwie, was die so erzählen, weil da, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber da gibt es ein Gesetz, das quasi verbietet, negativ über die Monarchie zu sprechen. Und darüber haben die halt auch einen Song gemacht und sowas. Und das finde ich halt total spannend, irgendwie solche Themen. Also
ist das Lied dann auf der Metaebene, dass es verboten ist, darüber zu sprechen?
Oder ja,
sie dann darüber?
Ja, er hat es wohl so verpackt, dass ihm nichts passieren kann, so wirklich. Aber er war selber, meinte ja so, ich bin
stell dir vor, du musst
überrascht.
Sowas machen. Wahnsinn.
Ja,
stell dir vor, also, du bist gezwungen, sowas zu tun.
Ja.
Verrückt. Wie am Arsch kann das sein?
Da sind wir froh, dass wir künstlerische Fragen machen.
Ja, krass.
Ja. Das müssen die Leute mal, die immer sagen, irgendwie man darf ja nichts mehr sagen. So, die wissen überhaupt nicht,
wie es ist, wenn man was wirklich nicht mehr sagen darf.
Ja, genau, so sieht es nämlich aus.
Ja, Thai-Hardcore-Szene, gell?
Krass.
Ja, passiert auch viel.
Aber ich glaube tatsächlich auch voll viel hier in der Nähe, ne?
Ja.
Erst mit Sabrina und Marley von Defiance geredet, die gesagt haben, die schwedische Szene ist komplett crazy und sehr viele junge Leute am Start, die waren da erst auf einem Weekender. Dann wahnsinnig viel aus Frankreich gehört. Es ist alles verrückt,
es gibt Nachwuchs, aber auch, ich würde sagen, das ist auch in Deutschland so. Das war so nach Corona, die ersten ein, zwei Jahre, in denen es dann wieder Shows gab, ja, freut man sich, die gleichen Gesichter zu sehen, aber sieht man halt die gleichen Gesichter, so mehr oder weniger. Und jetzt kommen junge Leute nach, so würde ich sagen. Und das ist schon was Cooles. Und es ist schön, dass es auch global zu beobachten ist, wenn man das so bewerten kann jetzt. Oder in Europa.
Ja.
Du meinst, wenn man einfach alt wird. Das muss ich auch eingestehen.
10 Jahre meines Youth.
Hey. Ja. So sieht's aus. Gut. Ey, ich bedanke mich bei euch beiden für das Gespräch hier im Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke für die Einladung.
Super cool, dass du mit
mir
geschnackt hast.
Danke. Sehr gerne. Ja, ich meine, so oft spielen wir nicht mit Minus News, da muss ich ja die Chance nehmen, mal wieder mit euch zu schnacken hier.
War es gerade eine Einladung?
Mal sehen, vielleicht.
Schon wieder mal.
Wir werden sehen.
No? Bis bald.
Alles klar. Dann macht's gut.
Mein Lieber.
Mach's ebenso. Bis dann. So, das war das Interview mit Minus News. Das Album ist tatsächlich schon seit Januar raus, glaube ich. Hat halt ein bisschen gedauert. Ich mache jetzt noch das Heft fertig. Beziehungsweise, wenn das hier raus ist, dann ist das Heft schon im Druck. Oh, und ich bin froh, mal wieder ein Heft geschafft zu haben. Das 117. 117 Hefte, Isan. Weißt du, was das bedeutet?
Nee, was?
Das bedeutet noch 3 Hefte und wir haben 20 Jahre voll.
Oh.
Ja, krass, ne? Ja. Nicht schlecht, finde ich auch. Machst du die nächsten 20 Jahre noch mit?
dann bin ich auch schon Mitte 40.
Ja, und? das ist die beste Zeit. Glaubst du mir. Man steht hinten bei Konzerten, tut einem trotzdem alles weh. Man hat eine Gleitsichtbrille, damit man gleichzeitig auf dem Handy gucken kann, wie spät es ist und auf die Bühne schauen kann. So ungefähr. Nee.
Ja, freue ich mich schon drauf.
Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich dann darauf, mit dir einen Podcast zu machen in 20 Jahren. Aber ich denke, wir machen vorher noch mal einen. Alles klar. Dann mach's gut, Isa. Bis zum nächsten.
Bis dann.
Ciao.